Meine Damen und Herren, begrüßt mit mir euren Freund im Ohr in aufgeregten Zeiten, den Ben spricht Podcast.
Man hat das Gefühl, so mit dabei zu sein, wie in einem Kreis von Freunden zu sitzen und zuzuhören.
Über 200 Folgen jetzt.
Super Gastgeber.
Total interessant, abwechslungsreich.
Geile Gäste.
Mit sehr viel Herzblut ausgestattet.
Inspirierend, bereichernd.
Die unterschiedlichsten Themen.
Immer am Start diese... Na, wie heißt's?
Ben-typische Art.
Ja, was ich mich frage, ist, warum soll man sich das anhören?
Weil er für ein Biefke einen wirklich guten Schmäh hat.
Philipp Kuhn, 2021, Riesling, Tradition. Unglaublich guter Wein. Ich war neulich, wenn ich an die Mosel fahre, ist die Pfalz ja eigentlich komplett auf dem Weg. Und da freue ich mich schon am Tag vorher, überlege ich, welches Weingut fahre ich? Jetzt mit dem Sohnemann muss man ja auch hier und da mal eine Stillpause einlegen. Dann denke ich mir, das ist auch geil. Also hier, wo Philipp Kuhn ist in Laumersheim, das ist genau 1,5 Stunden von meinem Heimatort entfernt. Und das ist genau eine Stillpause, ne? Also wieder eine Zeit, wo der Kleine dann beruhigt und satt im Auto liegt. Hinten im Kofferraum, neben den ganzen Weinflaschen. Und jetzt war ich schon zum zweiten Mal da und es ist wirklich fantastisch. Also wirklich, jetzt habe ich mich mal so ein bisschen an die Pinots und die Rotweine von ihm rangewagt. Ganz, ganz geil und es ist da echt herrlich. Man sitzt dann da schön, die Zitronenbäume im Innenhof gedeihen und blühen. Und es ist einfach ein tolles Lebensgefühl in der Pfalz. Ich finde es in der Pfalz so interessant, weil es ist so wie die Mosel ein bisschen, aber doch komplett anders. Also man hat zum Beispiel diese engen, verschlungenen Gassen und Straßen, aber so die Landschaft ist flach. Es gibt jetzt kein Tal, keinen großen Fluss oder sonst was. Es ist alles so ein bisschen hügelig. Und das macht es eigentlich so, als würde man die Eifel mit der Mosel kreuzen. Also es ist komisch, man fragt sich, warum sind denn hier trotzdem bei euch die Gassen einfach so eng und sowas? Ihr hättet doch eigentlich Platz, ne? Aber dennoch gibt's die Häuser, die sind so alt und ne, die haben ja ganz viele historische Villen auch und Landhäuser und sowas. Das ist schon, ja, auch die Weine nennt man ja so ein bisschen, weil die ein bisschen fetter sind, mehr Sonne gesehen haben jetzt als zum Beispiel an der Mosel. Nennt man, sagt man auch, der Pfälzer Barock, ne, zu dem Weinstil da. Hochinteressant, so alles ein bisschen kräftiger mit mehr Wumms dahinter. Aber der hier, sehr schmal dennoch, 12% Alkohol. Ja, aber trotzdem tolle Frucht, tolle Mineralität, also einwandfrei. Freunde, ich bin eben hier nach Hause gekommen von der Arbeit und fahre dann an verschiedenen Punkten vorbei, über die ich dann manchmal längere Zeit nachdenke. Ein Punkt ist zum Beispiel hier vorne direkt die 1860 Fankneipe, die da ist, ne? Und ich denke dann oft so, wie würde mein Leben sich verändern? Wie würde mein Leben weiter verlaufen, wenn ich mich mal entscheiden würde, dahin zu gehen und mich mit allen anfreunden? Kennt ihr solche Gedankenspiele, die man dann irgendwie macht und man denkt so, es hat ja Gründe, warum man das nicht macht. Man denkt so, ich will ja mit den Leuten nichts zu tun haben. Das ist ja überhaupt nicht so meine Klientel. Ich glaube, da werde ich keine befriedigenden Gespräche irgendwie haben, ne? Und das ist jetzt nicht so, dass das da jüngere Leute wären, die irgendwelche, ne, irgendwelche 68-Fans. So. Nee, das ist so ein bisschen so die Stadtrand-Klientel, so ein bisschen schwierigere Leute, ne? Also Leute, wo man nachfragt und die zählen die erstmal auf, mit wem sie sich gerade alles verkracht haben, ne? So eine Klientel ist das. Und ich denke, ich verliere mich dann immer in so Gedankenspielen, was wäre, wenn ich das tun würde? Ich würde da reingehen, eine halbe bestellen, so erzählen, hey, ich bin auch großer Fan von 1860 München, die Mannschaft liebe ich einfach. So, und ich wüsste ganz genau, an dem Abend würde keiner meiner Gags irgendwie funktionieren. Es wäre immer irgendwie skurril, es wäre immer seltsam, ne? Und wenn man sich aber dann darauf einlässt und da mal so 18 Stufen runterschraubt und da irgendwie dann Gespräche führt und Gott weiß was, dann würde das irgendwie funktionieren. Man würde sich anfreunden. Herr Günther würde sagen, komm, wenn hier zu ist, dann gehen wir noch zu mir. Und dann hängt man irgendwie dann im fünften Stock von irgendeinem Plattenbau und hört sich eine traurige Lebensgeschichte an. Das ist jetzt echt sehr klischeebehaftet alles, aber ich verliere mich oft in solchen Gedanken dann und überlege mir, hey, wie lief das? Ne? Und der Grundgedanke dahinter ist ja, dass, oder was ich mich frage ist, warum tut man das nicht? Also in einem Videospiel, ich erinnere mich, habe ich heute noch zurückerinnert an das Videospiel Shenmue auf dem Dreamcast. Ne? Ich war ja früher mit 16, 17 so völlig gaga in diesen Konsolenspielen drin, ne? Und habe da auch so Reviews geschrieben, als das mit dem Internet losging und sowas. Und da ging es halt darum, dann so Spiele zu bewerten für Online-Magazine und sowas. Und Shenmue war mein absolutes Highlight-Spiel. Das ist so eine Art Action-Adventure-Rollenspiel gewesen, wo man verschiedene, also ich bin 20 Jahre nicht mehr drin in dem Game, ne? Also wenn ich da jetzt Leute auskenne und mittlerweile Genre-Bezeichnungen dafür gebe, immer her damit. Man ist mit einer Figur durch die Welt gelaufen und hatte ganz viele Optionen, wie es einfach weitergeht. Ne? Und das war dann nicht so wie früher bei Zelda, wo dann irgendwie ein Handlungsstrang weiter links was passiert ist, wenn man Ja oder Nein gesagt hat, sondern es war wirklich sehr, sehr komplex, ne? Für die damalige Zeit einfach. Und es war hochinteressant, weil damals kam es mir als Jugendlicher so vor, dass das Leben der Erwachsenen genau so ist, nämlich dass man ständig sich an Weggabelungen steht und entscheidet, was tue ich nicht und wo gehe ich lang. Und das ist vielleicht mit 17, 18, ist das auch noch wilder. Da steigt man vielleicht noch irgendwie mehr zu Fremden ins Auto, man kumpelt mit Leuten ab, man macht dieses, man ist schneller Feuer und Flamme für etwas und vielleicht auch für Menschen in der Interaktion und so weiter, ne? Und aber mit dem Alter nimmt das natürlich ab, weil man Erfahrungen gemacht hat. Und man ist dann auch ein bisschen voller Vorurteile, wie ich jetzt zum Beispiel in der 1860 Fankneipe. Ne? Ich weiß ja nicht, was ist das? Nur weil die Leute jetzt da so aussehen, nur weil die entscheiden, mit einer Jogginghose rauszugehen, sagt das ja erstmal nichts. Ne? Die Wahrscheinlichkeit ist nur hoch, dass ich jetzt mit denen nicht irgendwie über Hemingway oder sowas da philosophieren kann in der Kneipe. Aber wissen tut man es auch nicht. Ne? Und ja, das Interessante ist ja, wann hört diese, es gibt ja diesen Begriff der Gamification, also man nimmt das Leben als Spiel, man betrachtet so seine Möglichkeiten im echten Leben als, ja, so ein großes Action-Adventure, ne? Und ja, prüft die eigenen Optionen und geht aber auch hier und da mal ein sehr großes Risiko ein, um zu schauen, hey, was wird denn da draus? So wie man es im Videospiel machen würde, ne? Also wenn man 4, 5 Leben irgendwie noch frei hat, ne? Und also Gamification, müsst ihr euch mal angucken, ist ganz interessant so. Also zum Beispiel finde ich das total sinnvoll für Leute, die jetzt irgendwie ein Gewerbe oder sowas starten oder so ein bisschen nebenher sowas machen, ne? Dass man einfach mal Dinge schnell ausprobiert, schnell Sachen mal hochjagt, einfach schnell ins Handeln kommt und das Ganze als Spiel betrachtet. Ne? Viele gehen ja eher so da dran, dass sie sagen, oh mein Gott, nee, jetzt muss ich erstmal 2, 3 Jahre darüber brüten und 17 Mal mit nur einem Freund darüber sprechen und dann irgendwann mache ich mal das Erste, aber dann ist es auch schon total vorbei alles, ne? Und ja, Gamification, hochinteressant. Und die Frage ist ja, warum haben wir es nicht so in unserem Alltag? Warum binden wir es da nicht so ein, ne? Und ich glaube, weil unsere Sensoren immer besser werden, weil wir Situationen viel schneller auf den Prüfstand stellen, bringen die mir was, bringen die nichts, wohin führt das Ganze? Und natürlich läuft man Gefahr, dass man da auch mal falsch liegt, aber im Groben und Ganzen, glaube ich, ist das nützlich. Man hat ein besseres Leben dadurch, dass man eher ja, diesem Gefühl, was sich aus den Erfahrungswerten speist, vertraut. Ne? Das ist jetzt zum Beispiel ein bisschen, fällt mir gerade auf, entgegengesetzt zu dem Film Der Ja-Sager von Jim Carrey. Wo ich aber dennoch einen Unterschied sehe, also vielleicht kurz zu dem Film, da ist Jim Carrey spielt einen ganz missmütigen Kerl, der ja durch die Welt rennt und eigentlich mit nichts was zu tun haben will, alles ist scheiße, alles nein, will ich nicht, nein, ich will in meinem Ding irgendwie bleiben und ich weiß nicht mehr, wie die Situation entsteht, aber ich glaube durch eine Wette oder durch irgendwas oder durch irgend so ein Schakka, du schaffst es Seminar, weiß nicht mehr, wie es dazu kam, wird er in die Situation gebracht, zu allem Ja zu sagen. Das heißt also, in jeder Frage, die ihm gestellt wird, muss er mit Ja beantworten. Und dadurch entsteht ein sehr, sehr skurriles Leben, in dem er aber rauskommt, aus seinem Trott ganz tolle Erfahrungen macht, eine Frau kennenlernt und so weiter. Ne? Und ich will aber kurz erklären, warum da ein Unterschied besteht für mich. Ne? Besteht der wirklich, frage ich mich gerade selbst. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt zu diesem Thema, ich vertiefe mich gerade während der Aufnahme mehr und mehr in diese Gedanken. Ich würde den Unterschied vielleicht da sehen, dass man, dass es sinnvoll ist, im Alltag Räume einzuräumen, indem man diesem Ja-Sager-Film so ein bisschen Tribut gibt, also indem man sich so an diese Maxime heftet und sagt, hey, und jetzt sind wir mal komplett offen und jetzt sind wir mal so und so unterwegs und sagen zu allem Ja oder zu den meisten Dingen Ja. Und dennoch sollte man vielleicht nicht jedem Impuls in seinem normalen Daily Life irgendwie nachgehen, weil da macht es durchaus Sinn. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in diese 1860 Fankneipe da gegangen, hätte ich jetzt nicht diesen Podcast hier aufgenommen. Ne? Ich müsste morgen früh raus, wär auch schwierig gewesen und sowas. Da hätte ich zwar alles in allem irgendwie eine gute Zeit gehabt, die Dolores und der Günther, die wären vielleicht auch noch mit mir hier hingekommen, ich wohne ja direkt nebenan, da hätten wir hier noch irgendwie einen Film geguckt und es wäre alles chaotisch gewesen, wäre eine nette Story gewesen, aber alles in allem wäre das jetzt so das Überding gewesen, hätte ich gesagt, nee, meine Frau wäre sauer gewesen, was machen die Fremden hier im Wohnzimmer, ich wäre morgen verkatert gewesen, muss aber um 6:30 raus, ich hätte den Podcast nicht aufgenommen. Alles in allem beschissen eigentlich. Was glaube ich der Grund dafür ist, dass ich das kategorisch auf dem Weg hierher dann ausgeschlossen habe, auf dem Heimweg. Ne? Und ja, ist jetzt tatsächlich die Frage, wann geben wir im Leben dem Ja-Sagen Raum und lassen sie uns ein auf so dieses Chaos der Spontanität und wann vertrauen wir dann auch auf unsere durch unsere Erfahrung sehr gut ausgearbeiteten Vorurteile und sagen zu bestimmten Dingen einfach kategorisch nein, nee, ist nichts für mich. Ne? Und das ist interessant. Also ich glaube, ich würde sogar sagen, dass ich vor noch ein paar Jahren oder sowas eher spontaner war. Und jetzt eher nicht so spontan bin. Das ist interessant. Oh, da bringt aber jetzt nichts, wenn ich da richtig tief reingehe. Da muss ich mir mal dezidiert Gedanken zu machen, wirklich. Sonst verliere ich mich dabei im Thema. Anyway, eigentlich sollte es nur so eine kurze Einstiegsanekdote und Frage an euch sein. Aber ich will jetzt, bevor es mit der Folge 271 losgeht, mal die nächsten Folgen euch ans Herz legen. Ich habe oft Hörer, die sagen, ey Benni, ich habe die Thema gesehen von der Folge und dachte, soll denn der Scheiß? Aber dann habe ich reingehört und ich dachte, ey, super geil. Und dann habe ich alles gehört und ich fand es mega geil. Und die nächste Folge wird vielleicht so eine Folge. Da ist nämlich der Kilian Franzen zu Gast und er ist der erste Moselaner, der zu Gast ist. Und ich habe die Folge nochmal gehört, so ein bisschen beim Schneiden und da reingehört und Sachen rausgeschnitten und sowas. Also als Ausschnitt genommen. Die Folge kommt völlig ungeschnitten, aber ich habe Sachen halt rausgenommen, um da Ausschnitte für Instagram zu machen, das meine ich. Und ich habe so eine schöne Zeit da gehabt und es war mir so eine Freude, mit ihm zu sprechen. Und es wird, da bin ich mir ganz, ganz sicher, jedem was mitgeben, auch wenn er jetzt total überhaupt rein gar nichts mit Wein oder Winzertum oder Gott der Mosel zu tun hat. Also wirklich eine ganz, wären zwei hochinteressante Folgen. Jetzt, wo ich mich selber darüber reden höre, dachte ich, ich glaube, ich habe es auch schon mal irgendwo angepriesen, oder? Ich weiß nicht. Im Moment ist wirklich gerade eine heiße Lebensphase. Der neue Jahrgang Moselschönheiten steht kurz davor, rauszukommen. Bestellt auf jeden Fall noch von den 2020er Chroniken, ne? 6 Geschichten von geilen Moselanern auf 6 Moselweinen, einem Chardonnay und einem Sauvignon Blanc. Also bestellt euch da unbedingt noch eine Kiste, die Chronik 2020, 45 Euro, Wahnsinns-Package, richtig geiler Wein. Und jetzt steht meine Elternzeit auch noch vor der Tür, ne? Und ich werde jetzt im Juni, also Elternzeit mache ich Juli, August, und ich werde im Juni jetzt richtig Folgen auch vorproduzieren und viele Termine machen, dass ich nämlich alle Folgen dieses Podcasts im Juli und August auf dem Server liegen habe und die dann einfach so rausgefeuert werden, weil ich da noch so ein kleines Heimatprojekt am Start habe, was ich unbedingt umsetzen möchte. Dazu will ich aber hier noch nichts erzählen. Also da bin ich im Juli und im Juli und im August sehr beschäftigt mit. Da freue ich mich tierisch, aber das bedarf jetzt so einer gewissen Vorbereitung. Und ja, ich glaube, das führt uns zum ersten Thema. Das hat der Chris auf Instagram geschrieben. Thema Selbstmotivation. Ne? Was steckt dahinter? Warum ist es wichtig oder auch nicht? Wie motiviert man sich am besten und was gibt es für Probleme dabei? Ist Motivation ansteckend? Wie schaffst du es, dich zum Sport oder zum Podcasten zu motivieren? So, das Thema hatten wir ja schon, glaube ich, ganz oft im Podcast. Ich glaube, ich habe es auch schon mit Gästen oder sowas hier besprochen, aber auch schon immer mal wieder in Solo-Folgen. Meine Haltung zu dem Thema ändert sich auch immer mal wieder. Ne? Ich glaube, dass das ganze Thema ist voller Missverständnisse, Fehlinterpretationen und Mythen. Also bevor man da anfängt, müsste man echt mal so eine Begriffsdefinition machen von einer halben Stunde, um genau zu klären, worüber redet man. Deswegen halte ich jetzt mal die Begriffe alle raus und spreche einfach nur mal darüber, wie man vielleicht das schafft, was man wirklich will. Ne? Und da gibt es ja so, da haben wir im Podcast auch schon oft drüber gesprochen, wir machen heute hier komplett One-Take-Podcast. Wir haben darüber gesprochen, dass es so diese Chaka, du schaffst es, Fraktion gibt. Ne? Also es ist immer so ein, da ist der Schweinehund und da gehen wir drüber und ne, es ist so der innere Kampf und der muss dann gewonnen werden und jetzt. Oh. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, dass da ganz bestimmte Leute drauf anspringen, auf diese Art des inneren Umgangs auch mit dem und der Bezeichnung des Schweinehundes und Gott weiß was. Und mittlerweile denke ich darüber, das ist sowas wie ein Selbstappell. So. Und Appell in der Methodik ist immer sehr, sehr schwach. Ne? Also in dem Beruf, den ich mache, kommt es oft darauf an, wie schaffe ich es, dass andere Leute das tun, was sinnvoll ist für alle. Ne? Also eine gewisse Struktur zu schaffen, sich dann auch an diese Struktur zu halten und so weiter. Und da stelle ich immer wieder fest, der Appell, ne, wenn ich sage, so, mach das jetzt bitte, das ist die schwächste Methode, die man hat. Es ist dann, nachdem man es gesagt hat, ist es dann mal kurz präsent im Kopf der Leute, dann machen die das auch und dann geht es aber steil nach unten und es ist nicht mehr so. Ich habe dann so ein paar Tests gemacht, die ich ganz interessant finde. Also zum Beispiel gibt es bei uns auf der Arbeit immer das Problem, dass in der gesamten Einrichtung ist ein riesen Kühlschrank mit Getränken drin. Und da gehen, obwohl es eine soziale Einrichtung ist, man kann es ja fast kaum glauben, da holen Leute ein Getränk raus und stellen aber kein warmes Getränk wieder in die Kühlung rein. Denkt man sich doch, mein Gott, das müsste doch jeder irgendwo kapieren. Ne? So, aber dann habe ich einen Zettel reingelegt und da steht dann drauf, hier bitte wieder sofort alles, was rausgeht aus der Kühlung, bitte wieder rein. Am Ende profitiert jeder davon, sowas. Ne? Dann habe ich das ist so ein Appell, aber der ist ständig präsent. Also so ein Zettel ist fast wie, wenn jemand neben einem ist und das dann sagt oder sowas, ne? Und das findet man ja in diesen Motivationsschienen ja auch. Dann haben die Leute irgendwie neben dem Bett irgendwelche Motivationssprüche und Erinnerungen und Daily Routines, wo sie bestimmte Sachen dann wiederholen und so weiter. Affirmationen habe ich ja vor Jahren auch mal so befeuert bei mir. Sowas, ne? Und ich glaube, das ist nichts anderes wie ein Selbstappell. Also eine in sich fremde Instanz sagt dir, dass du jetzt dieses oder jenes tun sollst. Ne? Und dann würde ich immer als erstes fragen, ja, warum willst du denn das, dass das passiert? Also warum will man denn Sport machen? Warum will man denn jetzt diesen Podcast hier aufnehmen? Ne? Und wenn man das für sich klar hat, ne, dann braucht man diesen Appell dazu eigentlich nicht mehr. Also ich habe jetzt niemanden gebraucht, der, ja, du musst jetzt hier diesen Podcast und du musst jetzt jeden Sonntag hier, musst du jetzt das und das da rausbringen und Gott weiß was. Das ist für mich eine intrinsische Geschichte. Ne? So, ich halte das für gut und für richtig und ich habe Spaß daran, mich in diesem Rhythmus zu erleben und das auch dann so umzusetzen. Ne? Also wenn jetzt einmal das Ding da wäre, oh, und jetzt musst du das noch und jetzt muss und ich müsste mir dafür irgendeine Notiz irgendwo machen oder irgendwie so ein Schakka, du Schakka, dann würde ich sofort sagen, ey Leute, leckt mich am Arsch. Ne? Dann hört euch irgendeinen anderen Quatsch an. So, also das ist ja, das, ne? Das ist doch irgendwie so, das ist ja, also die Frage ist ja, warum macht man es, ne? Warum macht man Sport? So. Orientiert man sich am Ergebnis? Hängt man jetzt ein Zimmer voller Leute mit Waschbrettbäuchen oder Schwarzenegger-Postern und Gott weiß was? Und motiviert sich so und sagt, so will ich aussehen? Ja, warum willst du das? Ne? Was ist der Beweggrund dahinter? Ne? Warum willst du das? Willst du dir selber zeigen, ja, ich kann das, ja, ich kann mich disziplinieren, ja, ich habe Fähigkeiten, die andere nicht haben, ne? Ich sag's, ich immer wieder erinnere ich mich, wenn ich darüber spreche, an diese zwei Muckibuden-YouTuber, die in der Fußgängerzone oberkörperfrei rumlaufen, nach ihrer Definitionsphase und dann ganz normale Leute fragen, ja, willst du nicht auch so aussehen wie wir hier und willst du nicht auch was dafür tun und Gott weiß was? Und die Leute gucken die einfach nur an und denken so, weiß ich nicht. Und in deren Augen war das natürlich, oh, das ist total schwach, ne? Die können das nicht, die wollen das nicht und die Leute die geben, ne, so, also die untergeben sich nicht diesem Ziel und bringen auch nicht die Fähigkeit auf, an was dran zu bleiben, um das dann umzusetzen und so weiter. Aber ich glaube, die Wahrheit ist, für die Leute hat es einfach gar keine Rolle gespielt. Für die war es einfach nicht so wichtig. So. Aber in der Welt der zwei Muckibrolls war es natürlich so, mein Gott, das muss doch jeder wollen, das muss doch jeder genauso sehen. Weil das so präsent war in deren Welt einfach. Ne? Und genau, in der Draufschau für die Muckibrolls hat es denen natürlich an Motivation gefehlt, den Leuten, denen sie da begegnet sind. Aber sie haben überhaupt nicht das Ziel gewollt oder sonst was. Ne? Und so, da würde ich immer fragen, wenn ich Motivation für was brauche, wer um Himmels Willen hat dir denn eingetrichtert, dieses Ziel dann unbedingt zu wollen? Also was ist es denn? Ist es eine gesellschaftliche Erwartung? Willst du irgendwie die Anerkennung vom Papa haben oder Gott weiß was? Oder willst du Leuten imponieren, die dir eh im Arsch vorbeigehen? Ne? So, das ist ja die Frage, die dahinter steckt. Ne? Und inwiefern könnte man das dann umgehen? Oder das Grundbedürfnis anders befriedigen, statt ständig in den Kampf mit sich selber zu geraten. Ne? Ich habe neulich hier für die Mosel-County-Tour, die jetzt stattfindet, war eine Frage auf dem Fragebogen, Worauf wäre dein achtjähriges Ich stolz? Und habe ich geschrieben, dass ich viele Sachen mache, die mich selbst begeistern. Ne? Und das finde ich elementar wichtig, ne? Dass man rausfindet, was begeistert einen, was macht einen Spaß, was erfüllt einen. Dass man das dann entkoppelt vom Außen, dass man sagt, hey, ob man da jetzt für gefeiert wird oder verachtet oder Gott weiß was, spielt jetzt erstmal nicht so eine große Rolle, sondern dass man das selbst geil findet, dass man das selber lebt und dass man da eine tiefe Verbundenheit zu hat, unabhängig vom Außen. Und dann glaube ich drittens, dass man da keine große Motivation für braucht, weil um Himmels Willen, ne? Braucht ein 17-Jähriger, muss man den zum Onanieren oder einen 15-Jährigen zum Onanieren irgendwie motivieren? Nee, das ist. Da wisst ihr doch alle ganz genau, ne? Das ist ja albern, ne? Dinge, die ich will, die mir Spaß machen, die tue ich, ne? Beim Sport ist es dann ganz genauso. Jetzt zum Beispiel habe ich mich völlig wegverlagert vom Laufen hin zu Spaziergängen mit dem Kinderwagen. Ne? Also dann schon schnell, schon lange, auch viele Kilometer, aber halt gehen, nicht laufen. Mir macht es einfach mit dem Kinderwagen kein Vergnügen zu laufen. Dann habe ich gemerkt bei den ersten Läufen, ach scheiße, das wäre jetzt, würde ich mich jetzt da wirklich irgendwie rein massakrieren müssen, um da irgendwie meine Läufe mitzumachen. Und dann dachte ich, ey, brauchst du das denn? So, und dann habe ich festgestellt, hey, wenn ich andere Übungen mache für das Herz-Kreislauf-System, wo der Puls ein bisschen hoch geht, aber diese Zeit, die Stunde dann irgendwie am Tag statt Laufen, diesen schnellen Spaziergang mache, dann ist das mindestens genauso gut für mich und meinen Körper und bäm, ne? Und dann habe ich noch Zeit mit meinem Sohn und so weiter. Dann brauche ich da keine Motivation mehr für oder so, ne? Und ja, das ist so ein bisschen dieses Ding. Ich glaube, ja, also mir wird schlecht, wenn ich da bei Instagram oder sowas da rumscrolle, was da für Mythen und für ein Bullshit unterwegs ist. Ja, irre. Also meine Herangehensweise an alles ist eigentlich sehr viel Zeit dafür investieren, in sich einzugehen, rauszufinden, was will man wirklich? So, und ich glaube halt, die meisten Menschen da draußen jagen falschen Zielen hinterher. So die und haben oder die Motive sind irgendwie nicht sind falsche, ne? Also die wollen Sachen, die sie eigentlich nicht wollen. So. Das ist eigentlich so das Ding. Das sind irgendwelche Fremdzusprechungen oder Erwartungen oder Gott weiß was. Und ich glaube, das, den ganzen Bullshit, den muss man mal einmal wegkürzen, wie bei so einer Gleichung. Dann guckt man, was übrig bleibt und dann stellt man fest, boah krass, für die Sachen brauche ich ja gar keine Schaka, du schaffst es Motivation. Auf die Sachen habe ich ja schon Bock, ne? Und dann gibt es ja Unterschiede, ne? Manche Sachen motiviert man, speichert man das Gefühl danach ab. Intervallläufe fällt mir schwer, mich da rein zu motivieren. Ich habe aber ganz krass das Gefühl danach abgespeichert und weiß, dass mir das gut tut. Dann hilft es mir zu sagen, ey, wenn ich jetzt die und die Musik hier höre, mich hochpusche und 20 Minuten richtig High Intense Workout mache, so, dann habe ich danach dieses geile Hochgefühl, dann passt es auch. Ne? Dann motiviert mich das Ergebnis da letztendlich. Ne? Dann ist es das aber auch, was ich wirklich will. Ne? Und ja, das ist so das Ding, was mir dazu einfällt. Ne? Dann hat noch die Sigrid geschrieben, also ihr merkt, ich habe auf Instagram jetzt mal gefragt, so nach Themen und sowas, finde ich immer interessant. Und sie schreibt, Sehnsuchtsorte gibt sie mir als Stichwort, inspiriert von den örtlichen Einflüssen des Simon Bellos, aber auch Urlaubsplanung etc. Da muss ich erstmal erklären, was der Simon Bello ist. Simon Bello ist so ein Limoncello, den ich mache. Und genau auf die Idee kam ich, wir waren auf Ibiza mal mit Freunden da auf dem Boot unterwegs. Das ist ein älteres Paar. Und einer hatte ein Orangello irgendwie gemacht, also aus Orangen halt, ein, das ist ja ein aufgesetzter Likör, ne? Und den noch so ein bisschen gewürzt und so. Oh, und das hat sich wirklich auch nochmal in so dieser Salzigkeit, mit der Salzigkeit des Meeres einfach so toll verbunden. Es war einfach nur ein fantastisches Getränk. Und dann spielt der Limoncello, also aus Zitronen, so in der Beziehung zu meiner Frau eine besondere Rolle und so weiter. Und dann dachte ich, oh krass, mache ich jetzt auch mal. Und dann habe ich aus Ibiza Zitronen mit nach München genommen, recht viele. Und, also was heißt recht viele? 20 Stück oder sowas. Bio-Zitronen, die enorm lange am Baum hingen. Also ich glaube, da ist ja so im Dezember ist da Zitronenernte. Und ich glaube, die hingen bis April oder sowas, halt länger am Baum. Haben auch dementsprechend mehr Sonne bekommen und so weiter. Und genau, dann macht man ja davon die Schale ab und packt die in reinen Alkohol. Man könnte das auch mit Wodka oder sowas machen, aber das ist nicht so der Original Limoncello. Da muss man schon richtigen Alkohol holen. Man sagt dann aus der Apotheke, aber Brennereien bieten sowas auch an. Das ist recht teuer, da war ich wirklich überrascht. Also es ist auch ist auch nicht günstig, das selbst zu machen. Ne? Ja, jedenfalls legt man die Zitronenschalen und den Saft aus den Zitronen dann in Alkohol zusammen und dann lässt man das so 2-3 Wochen in einem Glas. Und dann habe ich halt bayerischen Alkohol genommen, Zitronen aus Ibiza, und dann gibt es bei uns in dem Ort, wo ich herkomme, an der Mosel, gibt es so eine Quelle. Und da habe ich dann das Wasser rausgenommen, und Rosteboer heißt die Quelle. Und dann habe ich den Simon Bello, halt Europas geilster Limoncello, so gemacht mit so einem kleinen süßen Etikett noch. Und habe halt aus diesen drei Komponenten meiner drei Heimaten sozusagen, was heißt drei Heimaten? Also meine Schwiegermutter wohnt auf Ibiza, deswegen sind wir da relativ oft, zweimal im Jahr oder so. Und genau. Oder manchmal auch dreimal. Und dann ist das einfach, ja, so auch ein Ort, mit dem ich sehr, sehr vertraut bin. So, also ich würde sagen, dass so diese drei Orte die vertrautesten Orte sind in meinem Leben. Und ja, wenn die Sigrid jetzt sagt, so Sehnsuchtsorte, dann ist ja immer die Frage, ich glaube, es war früher, hatte ich so die Phase, als ich so die Welt bereist habe, dachte ich, ja, jetzt will ich erst mal sehen, wie die ganze Welt so funktioniert, ne? Wie es in Indien, wie es Thailand, Laos, Südamerika komplett einmal bereist. Ne? Was ist da los? Ne? Sansibar, all diese Geschichten, Afrika, Europa, immer wieder unterwegs. Ne? Also in der Schweiz gewohnt habe, die ganzen Alpen, ich glaube, es gibt da kein Tal, wo ich nicht mal campen war oder sowas. Ne? Also es war, ich war immer angetrieben davon, so alles zu exploren, ne? Wie sagt man, so auskundschaften. Es war immer so ein bisschen wie früher an der PlayStation bei Commander & Conquer, aus schwarzen, fleckigen Plätzen Sachen machen, die man schon gesehen hat. So, ne? Und irgendwann nahm das dann ab. Gerade nach Südamerika war ich wirklich fertig mit der Welt. Ne? Also ich dachte wirklich, never ever reise ich mehr in irgendwelche komischen Drittweltländer und Eier da rum und überall nur und willst du hier und hast du nicht und da und ach, schrecklich. Und mittlerweile ist es lustigerweise wieder komplett anders. Also ich habe jetzt schon wieder richtig Fernweh. Ich habe auch Bock mit meinem Sohn, wenn der so in dem Alter 5, 6 oder sowas ist, mal nach Thailand zu fahren und sowas. Und nochmal komplett alles aus einer anderen Perspektive so zu betrachten. Ne? Also das fände ich richtig geil. Also im Moment kommt so Fernweh wieder. Aber ich würde sagen, so die letzten 5 Jahre, seit ich aus Südamerika zurück bin, hatte ich das überhaupt nicht. Gut, da war ich auch nochmal in Sri Lanka, stimmt. Und in Sansibar und sowas. Ne? Aber das waren jetzt kleinere Urlaube, nicht so riesen. Es waren Urlaube, keine Reisen. Das ist der Unterschied. Ne? Eine Reise ist nochmal was komplett anderes. Ne? Ja, anyway. Und diese Sehnsuchtsorte, sind Orte, wo ich sagen würde, ja, das ist ein Stück weit Heimat. Hier fühle ich mich auch irgendwie zu Hause, wie auf Ibiza, wenn man die Leute kennt, wenn man da auch Freunde hat von meiner Schwiegermutter, die man immer wieder sieht oder den Kioskmann da sieht und so weiter, dann sind das Orte, die mehr sind als einfach nur ein Urlaubsort. Dann ist das auch ein Stück weit nach Hause kommen. Und hier in München, das ist ein Zuhause, aber auch in der Mosel, meine Heimat, ist immer noch ein Zuhause, wo mich jeder kennt. So. Und das sind natürlich Sehnsuchtsorte, weil, wo, jetzt nehmen wir das Wort einfach nur mal, Sehnsucht, also ich habe eine Sucht da und sehne mich irgendwo anders hin. Und ich würde schon sagen, dass diese drei Orte, also wenn ich es mir aussuchen könnte und völlig ortsabhängig wäre, würde ich sagen, im Sommer will ich an der Mosel sein, im Herbst auf Ibiza, Herbst, Winter auf Ibiza und Frühjahr in Bayern und im frühen Herbst. Ne? Also so würde ich mir es schon dann komplett aussuchen und so versuche ich es tatsächlich auch mit meiner Frau irgendwie umzusetzen. Ne? Dass wir im Oktober schon meistens auf Ibiza sind oder sowas, 2-3 Wochen an Ostern nochmal auf Ibiza, im Sommer so oft wie es geht an der Mosel und so weiter. Ne? Also ich würde schon sagen, ich habe Sehnsucht danach. Wenn ich an der Mosel bin, freue ich mich immer wieder hier nach München zu fahren und umgekehrt genauso. Es sind Gegensätze, aber sie haben auch Gemeinsamkeiten und es sind beides Orte, wo ich jetzt nicht, ich werde jetzt ständig gefragt, ja und jetzt mit der Familie, jetzt kommt ihr bestimmt doch wieder zurück an die Mosel, oder? Also werde ich ja in der Mosel 10-mal am Tag gefragt. Sag ich immer, nee, ich wüsste jetzt nicht, warum. Ne? Also es hat schon einen Grund, warum ich da nicht lebe, sondern warum ich da nur teilweise hinfahre. Ne? Aber es hat viele Gründe, ja. Sehr viele eigentlich auch. Nee, aber es ist definitiv so. Also ich liebe es hier allein zu sein, auch manchmal, ne? Also nicht in so einem Sozialgefüge eines Dorfes zu sein, aber ich liebe es auch total, in mein Heimatdorf wieder einzutauchen. Aber halt nicht dauerhaft. Also das wäre mir schon wieder ein bisschen too much, ne? Also das ist eigentlich ja für eine eigene Folge mal ein Thema. Ne? Da müsste ich mir wirklich mal genauer Gedanken zu machen. Die Fahrten darüber finde ich übrigens auch genauso geil. Ne? Also dass diese Sehnsucht in die Fahrten halt auch so eingebettet ist. Ne? Also man sehnt sich irgendwo hin, man ist süchtig danach, sich zu sehnen oder ich kenne jetzt den Wortstamm nicht so, aber das stimmt schon. Also ich bin, wenn ich an die Mosel fahre, völlig euphorisch. Wenn ich von der Mosel zurück nach Bayern fahre, bin ich meistens völlig verkatert, weshalb dann die Euphorie so ein bisschen getrübt ist. Aber auch da freue ich mich wieder. Ne? Auch da bin ich wieder, gibt es die Sachen, auf die ich mich freue. Und dieser Wechsel, den finde ich einfach nur geil. Ne? Das ist so. Sehnsuchtsorte. Ja, würde ich schon sagen, diese drei Sehnsuchtsorte sind das. Habe ich sonst zu keinem anderen Ort auf der Welt. Also es gibt Frankreich, komischerweise liebe ich ja mehr und mehr von Jahr zu Jahr. Und vielleicht gibt es da auch irgendwann mal einen Ort, an dem ich mich immer wieder hinsehe. Da fände ich eigentlich ganz schön. Südtirol, auch ein Ort, Gardasee, wo ich mich mehr und mehr hinsehne. Ne? Also ich würde mal sagen, das fängt an, wenn man an einem Ort dreimal oder so war, dann weiß man schon, wie es da ungefähr so läuft, was es da so gibt. Und wenn man dann noch an den gleichen Ort fährt, beim vierten und beim fünften Mal, dann kennt man die Leute, ne? Und dann ist das eigentlich auch so ein Stück Heimat, ne? Das habe ich mir oft überlegt, ob das möglich wäre, irgendwo in Südtirol sich so einen Ort zu schaffen. Also in Bozen war ich jetzt auch schon dreimal und ich würde fast sagen, ja, das ist geil, ne? Also das gefällt mir richtig, richtig gut da, ja. Sehr cool. Sehnsuchtsorte, ja. Der Pochi hat dann auf Instagram noch geschrieben. Das war lustig. Ist mein Haus bald intelligenter als ich? Ich weiß nicht, ob er jetzt da so ein Blogger ist, so Smart Home-mäßig unterwegs und sowas. Und er kennt wahrscheinlich die Antwort auf die Frage besser als ich. Aber Ja, das ist ja, nee, glaube ich nicht. Ne? Was ist Intelligenz? Kann ein Haus intelligenter sein als der Mensch? Ich glaube nicht. Aber diese Smart-Home-Geschichte, das beobachte ich immer bei vielen Entwicklungen. Ich weiß nicht, wie es da euch geht, aber es gibt ja immer so Beiträge, die sind egal, ob jetzt in Zeitschriften, Radio oder wo auch immer. Die sind immer so aufgemacht, so, oh, ein Blick in die Zukunft und wird dieses und jenes bald möglich sein? Und dann haben die so ein paar Einhornfirmen, die an so Lösungen arbeiten und die wahrscheinlich auch irgendwie gerade noch Investoren dafür suchen oder was weiß ich was. Und eigentlich dauert das noch Minimum 15 Jahre, bis da irgendwas von auf den Markt kommt, ne? Und dann wiederum bin ich manchmal total überrascht, dass es bestimmte Dinge urplötzlich gibt. So. Also dass ich mal so kontaktloses oder kabelloses Laden eines Mobiltelefons gibt, hab ich völlig umgehauen. Also das gab's schon, da habe ich davor noch nie was davon gehört. Ne? Irre. Und bei dieser ganzen Smart-Home-Geschichte, da denke ich mir, ja, also das gibt's mit Sicherheit jetzt in einem Preissegment, wo man sagt, okay, wenn die Leute jetzt wirklich sich da Willen hinstellen oder sowas für 1, 2, 3 Millionen, dann werden die da Sachen haben, die schon richtig krass sind, ne? Und die so mit so vernetzt mit so einem, ja, also vernetzt mit so einer Anwendersoftware sind und dann noch mit einer App und das praktisch alles gesteuert werden kann in dem Haus. Aber das ist ja eigentlich, sind das ja auch nur Fernbedienungen. Ne? Ist das wirklich dann so schlau? Also müsste ich mich mal reinfuchsen, was es da alles gibt. Ne? Ja, ist die Frage. Ne? Ist die Frage, was ist da wirklich schlau? Also wenn es so Sachen gäbe wie Wetterbericht wird aktualisiert und wenn es hagelt und regnet, gehen automatisch die Jalousien runter. Oder wenn die Sonneneinstrahlung links am Haus jetzt gerade ist, dann gehen da die Jalousien runter und sobald sich das verändert auf die rechte Seite, gehen die links wieder hoch und rechts gehen sie runter. Sowas fände ich schon fantastisch. Also muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es das denn gibt, dann Hut ab. Ja, aber ich habe jetzt erst vor ein paar Tagen den Film oder die ganze Trilogie Zurück in die Zukunft geguckt. Das, so hat man sich ja, das ist ja immer interessant, ne? Wie man sich früher die Zukunft vorgestellt hat und wie sie eigentlich wurde. Eigentlich ist das Smartphone das ist total interessant, wenn man sich den zweiten Teil von Zurück in die Zukunft anschaut, also wo sie dann wirklich in dem Jahr 2015 sind, was ja jetzt auch schon wieder 7 Jahre her ist. Und ne, dann haben sie da Hoverboards und fliegende Autos und Gott weiß was. Aber sie haben eigentlich diesen Aspekt der Kommunikation, der ist noch total oldschool. Ne? Also die haben dann statt Leinwänden irgendwie, ist das da so ein bisschen wie am Times Square, so durch Hologramme so, also dass sie keine Bildschirme mehr haben, sondern einfach so eine Lichtwand erscheint oder sowas. Aber es ist jetzt keine Revolution in dem Film drin, wo es um Kommunikation geht. Aber das war ja der große Switch in der Zukunft, ne? Dass wir jetzt einfach alle miteinander kommunizieren können, Videos machen können, Instagram, dieser ganze Scheiß. Also das ist ja das große Ding gewesen, ne? Und man weiß halt nie, was ist das nächste große Ding da, ne? Und ja, das ist hochinteressant, ja. Und ja, ich hoffe, dass er darauf angespielt hat, der Pochi. Aber finde ich interessant. Ich würde mal gerne auf so Zukunftsmessen gehen oder sowas und was es dann da so alles gibt und mit den Leuten reden. Vielleicht gibt es auch mal jemanden, den ihr kennt, und schreibt mir mal, mit dem ich mal hier im Podcast darüber sprechen könnte, was ist jetzt so, was so die Technologie der nächsten 20 Jahre alles sein wird. Ich finde es immer noch erstaunlich, also zum Beispiel mein Auto ist sehr schlecht, was dieses M-Buke-System da von Mercedes, was das macht, da würde ich fast sagen, ey Leute, das ist Leutverarscherei. Ne? Also es ist wirklich so, dass ich da teilweise hänge. Mercedes navigiere nach und dann fange ich da an und das es versteht mich nicht, dann versteht es was Falsches, dann muss ich erst auswählen, wählen sie eine Option, dann macht es dreimal büpp, büpp und es ist zum Kotzen. Also wirklich, da wünscht man sich eigentlich, ey sorry, warum baut ihr denn nicht so ein Teil ein, was so gut ist wie Alexa zum Beispiel. Alexa finde ich sehr gut. Ne? Aber dieses komische Ambux-Ding, da bin ich wirklich enttäuscht, muss ich wirklich sagen. Am Anfang hat das noch viel besser funktioniert, fällt mir gerade auf. Da konnte man noch sagen, schalte mal die Lüftung ein oder mach die Heizung an oder Gott weiß was. Ist ja auch immer die Frage, warum soll ich das sagen? Ist das nicht anstrengender, als einfach nur einen Knopf zu drücken, der eh schon vor mir ist? Das ist ja die Frage. Ne? Wie kann man das intelligent gestalten? Ne? Das ist echt die Frage. Ne? Und wie springt's an? Ja, dann rühmen die sich mit so Sachen wie, ja, wenn man sagt, mir ist kalt, dann geht automatisch die Heizung an. Ja, sorry, was ist denn für ein Quatsch? Ne? Also, ja, seltsam. Es ist immer noch, es ist nicht so wirklich smart, es ist eine Programmierung. Nur der Schalter ist ein anderer, ne? Die Sprache ist dann der Schalter etc. Aber ist das wirklich smart? Also smart wäre für mich wirklich, hey, wir checken jetzt hier mal so den Hageleinfall, dann geht die Wetterberichte und wenn es Hagel gibt, geht mein Carport zu, dann fährt vielleicht sogar das Auto in die Garage automatisch. Das ist smart, da muss ich mich nicht mehr darum kümmern. Dann kriege ich nur eine Nachricht, hey, du bist gerade auf einem Konzert irgendwie in Berlin, aber wir haben dein Auto schon mal in die Garage gefahren. Und dann denke ich mir, weil es hagelt, sage ich, ja geil, ist doch top. So, sowas ist für mich dann smart, ne? Weiß ich nicht, ob es das gibt. Habe ich Bock, mal mit jemandem drüber zu reden. Wirklich. Cool. Dann hat noch, das darf ich auf keinen Fall hier unterschlagen, der Seppi. Das ist wirklich einer meiner liebsten Hörer. Hat auch so tolle Nachrichten immer und sowas. Also das liebe ich wirklich. Setzt sich richtig schön mit den Inhalten hier auseinander. Und ist ein ganz junger Mensch auch. Spielt Tennis, ist Österreicher. Was ist eigentlich... Was ist eigentlich an euch Österreichern kaputt? Ohne Witz jetzt. Ich habe in einem Podcast, diesem Geschichtspodcast, Geschichten aus der Geschichte oder sowas, da gab es eine Folge, Anschlag auf die Mosel. Und dann habe ich natürlich sofort geguckt, was ist das denn, Anschlag auf die Mosel? Die Mosel war im 19. Jahrhundert ein Container, beziehungsweise eine Mischung aus einem Container und einem Passagierschiff, was nach in die USA geschwommen ist. Gefahren ist und nicht der Fluss, die Mosel. Aber dann habe ich mir die Folge angehört und es war wirklich hochinteressant. Also wirklich super, ich glaube auch sehr erfolgreicher Podcast. Und die haben dann einen anderen Fall erwähnt und zwar den Fall der, oh nein, warum fange ich so Themen an? Weil dann muss ich, habe noch die Wikipedia-Seite offen. Hier, der Fall Lukona. Der Fall Lukona ist ein deutsch-österreichischer Polit-Thriller von 1993. Ach so, das ist der Film, okay. Also der Fall, der fand irgendwann in den 70ern statt. Und das ist eine, also googelt das ruhig mal, das ist ja irre gewesen. Das war in Österreich eine Affäre, die da stattfand. Also da hat jemand... ganz, ganz absurd eine Reederei gegründet, hat ein Schiff voll mit Schrott beladen, irgendwelche Politiker davon überzeugt, dass sie jetzt hier irgendwie zur Atommacht werden, weil er ein Urananreicherungsgerät irgendwo nach Asien, ich glaube nach Hongkong oder sowas verschifft und die Politik war da mit drin und am Ende soll es einfach nur ein Versicherungsbetrug sein. Ich hoffe, ich gebe das jetzt wieder. Ich habe heute Vormittag den Wikipedia-Artikel dazu gelesen, mehr nicht. Und das Schiff war voller Schrott, ging unter, er hat die komplette riskiert, dass die ganze Belegschaft starb. Ich weiß nicht, ob die Leute dann noch tatsächlich gestorben sind. Nein, ein paar haben überlebt und die haben dann ausgepackt oder sowas. Also ganz, ganz seltsam alles. Und dann habe ich wirklich so überlegt, hey, in welchem Land sind solche Sachen möglich? Ne? Wie zum Beispiel auch der Fall Strache. Ne? Da denkt man sich so, wäre sowas in Frankreich möglich? Ja, vielleicht. In Deutschland? Ja, vielleicht. Aber wirklich so einem Fall auf den Leib geschneidert, ist ja fast das Land Österreich. Es ist wirklich so ein bisschen wie, es ist so wie, als würde man einem Landkreis so die Bedeutung eines Landes geben und die ganzen politischen Institutionen, die da dran hängen und sowas. Ich hoffe, meine österreichischen Hörer, zum Beispiel der Ronny und sowas, ne, die gehen mir jetzt nicht an den Kragen. Aber ich finde es total interessant. Also wirklich. So als würde man einen relativ korrupten Landkreis, so mit relativ vielen dubiosen Typen, zu einem Land machen. Und das ist dann am Ende Österreich. Und ich würde fast sagen, dass in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern, auf die Einwohnerzahl gerechnet natürlich, sehr, sehr viele skurrile Sachen passieren, wo man sich fragt, ne? Also, dass da einer irgendwie in einem Camp David-Shirt einer Prostituierten schöne Augen macht und mit irgendwelchen Sachen um die Ecke kommt, die er dealen kann, in Ibiza auf einer Villa. Und dann ist er aber noch irgendwie Vize oder was er da war, von einem Land, von einem europäischen Land. Ich glaube, das gibt es wirklich nur in Österreich. Das ist echt Wahnsinn. Ne? Geil. Aber ich liebe Österreich, definitiv. War ganz oft in Salzburg, ist eine wunderschöne Stadt. In Wien war ich leider erst einmal. Auch eine wunderbare Stadt. Tolle Bars, tolle Weinbars, einfach nur fantastisch. Geil. Aber strange, ne? Stranges Land, wirklich. Krass, wo war man stehen geblieben? Ach, Seppi ist Österreicher, genau. Und der hat mir noch was geschrieben. Und zwar. Oh, jetzt habe ich den Namen genannt, jetzt ist aber die Story so ein bisschen prekär, glaube ich. Ist ja mal egal, ich lasse vielleicht das Ende weg. Also, er schreibt, Altersunterschied in der Beziehung. Und er schreibt, also unsere Vorstellungen von Liebesbeziehungen sind sehr von sozialen Konventionen beeinflusst. Eine sehr verengte Form von Liebe, wie ich finde. Für eine Liebesbeziehung muss man nach sozialer Konvention fast gleich alt sein, dieselben Hobbys teilen und. Doch ist das eine genuine Liebe, in der man möglichst alle 10 sozialen, in Anführungszeichen 10 gesetzt, sozialen Liebeskriterien erfüllen muss, auch in Anführungszeichen, um sich zu lieben zu dürfen? Klarerweise wird es Beziehungen geben, wo diese zufällig zutreffend sind und auch noch eine tiefe Liebe vorhanden ist. So, bin ich betroffen? Ja, ich sage es jetzt einmal, ja, er ist schon irgendwie betroffen da, er hat eine jüngere Freundin und so weiter und ja, da haben die Leute dann natürlich, weil er selber auch jung ist, immer schon direkt Assoziationen im Kopf, auf die ich jetzt nicht weiter eingehe. So, aber was Seppi am Anfang schreibt, finde ich interessant. So, er schreibt ja, eine sehr verengte Form der Liebe, wie ich finde. Für eine Liebesbeziehung muss man nach sozialer Konvention fast gleich alt sein, dieselben Hobbys teilen und. Und da frage ich mich, ob das wirklich so ein soziales Ding ist oder ob das nicht auch auf individueller Ebene einfach Sinn macht. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe oft Begegnungen, man weiß ja oft nicht, sind die Leute jetzt 25 oder 35, manche sehen ja total verlebt aus und man fragt sich, ey Leute, ihr seid jünger als ich, was habt ihr, sie sehen aus wie Mick Jagger oder so. Und ich habe oft das Gefühl, dass ich sehr, sehr gut Leute rausfinden kann, die genau meine Generation sind, also die 83, 84, 85 geboren sind. Man merkt das an der Sprache, an den Wörtern, die sie benutzen, am Habitus. Du hast natürlich dann die Leute immer noch, die noch älter sind als man selbst und dann irgendwelche Jugendbegriffe verwenden wie, weiß ich nicht, legit oder so. Oder was gibt es denn noch? Also so Sachen, die 20-Jährige benutzen, ne? So komische Wörter. Was sagt denn mein Arbeitskollege noch immer alles für Sachen? Safe, sowas. Also finde ich grenzwertig, wenn das Leute über 30 benutzen. Oh, safe. Ey, krass, safe. Ja, krass, krass. Krass und safe. Könnte ich direkt ins Maul schlagen. Nee, wirklich. Was ist das für eine Scheiße? Kriege ich wirklich Aggression. Safe. Er kriegt safe Aggression. Ey, safe. Leco mio. Boah, da kann ich mich jetzt wirklich reinsteigern. Ich muss gleich schlafen gehen. Da darf man sich nicht mehr reinsteigern am Abend. Anyway, genau. Aber du merkst manchmal an der Wortwahl, an den Sätzen, der ist so alt wie ich oder die ist so alt wie ich. Bei meiner Friseurin habe ich das direkt gemerkt. Dachte ich, krass, wann bist du geboren? Sagt sie 84. Sag ich, hätte sofort gedacht. Das ist krass manchmal, ne? Und ich finde es dann auch geil, nur um auf diese Beziehungsgeschichte zu kommen, es ist mir ja scheißegal, ob das jemand von mir verlangt oder nicht. Also meine älteste Freundin, die ich hier hatte, die war, da war ich 22, sie war 33, 11 Jahre älter. Heute im Rückblickend würde ich sagen, was um Himmels Willen wollte die mit mir? Ne? Das ist irre. Also wir hatten sau viele Gemeinsamkeiten und sowas, aber ich würde immer noch sagen, ey, eigentlich teilen wir ja gar nicht eine gemeinsame Zukunft, eine gemeinsame Vergangenheit, eine gemeinsame Sozialisation. Auch so diese ganzen Lebenswelten, in denen man unterwegs war. Also was hat man als Kind gespielt, gehört, gemacht, getan? Das ist ja total lustig, sich darüber zu unterhalten. Und ich finde es immer ganz extrem bei so Promi-Typen brauchen wir jetzt keine Beispiele für zu nennen, aber ich finde es immer grenzwertig, wenn dann da 50-Jährige mit 22-Jährigen und dann sagen die, die ist schon total weit und keine Ahnung was. Ja, genau. Nein, aber es ist ja, also welche Schnittmengen hat man dann? Also welche Schnittmengen hat man dann so im gemeinsamen Erleben, in der Auseinandersetzung? Ne? Das kann mir ja keiner erzählen, dass das dann irgendwie, also man will ja Bezug haben in Gesprächen zu etwas. Und wenn ich mich nur in oberflächlichen Alltagsgesprächen befinde, wie geht's dir und was kochen wir heute, ja, und wie haben wir gefickt gestern, sowas, ja klar, dann spielt das eigentlich keine Rolle, ne? Aber wenn ich irgendwie zu kulturellen Sachen irgendwie Bezug nehmen würde, wenn ich mir in Beziehungen mir auch die Frage stelle, hey, wie bist du der geworden, der du bist und sowas, ne? Dann spielt das ja, glaube ich, schon eine Rolle, wann man geboren ist, und sobald man in einem ähnlichen Zeitraum geboren ist, hat man auch dieselben Bezugspunkte und Anknüpfpunkte. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass das so von der Gesellschaft gewollt ist. Der Gesellschaft doch scheißegal. Als ich mit der Frau da zusammen war, die eine ganz, 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 ganz liebe Frau war, hat das doch die Gesellschaft einen Scheißdreck interessiert, ob ich da jetzt 11 Jahre jünger bin oder nicht. Das ist doch scheißegal. Also, ja, natürlich wird man immer Leute finden, die das irgendwie mit Argwöhn und Gott weiß was. Aber es kommt ja am Ende, ich würde sagen, das hat individuelle Vorteile. So, dass man eher sich Gleichaltrige sucht. Familienplanung ist ja ein Riesenthema. Und da sind wir krass, wie wir jetzt hier den Kreis gerade schließen. Da bin ich jetzt selber mal beeindruckt von diesem Podcast und von der Folge hier. Am Anfang haben wir über die 1860-Kneipe gesprochen, wie wir Dinge kategorisch ausschließen, weil wir sagen, es führt vielleicht auf eine falsche Strecke oder sowas. Ne? Und da ist es doch genauso. Wir lernen Leute kennen und checken sofort, ja scheiße, ich will aber Kinder in den nächsten Jahren, aber die Frau ist ja schon 56. Das wird, und die hat schon 3 Kinder, die übrigens genauso alt sind wie ich. Ja, dann wird das nichts werden, ne? Und dann ist es bei Männern so, dass sie dann sagen, ja, dann fange ich jetzt mal mit 36 an, irgendwie ernsthaft zu suchen nach einer Frau, mit der ich auch eine Familie gründen kann. Und dann sind die auch altersmäßig vielleicht festgelegter, weil sie ja das Ziel haben, was sie gemeinsam mit einer Frau verfolgen wollen. Und so bei Frauen ja ähnlich, ne? So, werden die sich jetzt da nach einem, wenn die 33 sind, werden die sich da nach einem 22-Jährigen umgucken? Nee, da werden die beim ersten Date sich auch fragen, Mensch, macht das jetzt hier Sinn? Du bist 22, ich bin 33, ich habe ganz andere Dinge in meinem Leben. Also ich glaube, wir folgen ja alle auch einer individuellen Abfolge von Ereignissen in unserem Leben, die sich auch, ja, an Wünschen orientiert, die wir in speziellen Lebensphasen einfach haben, ne? dann sich ausleben und Gott weiß was, dann eine feste Beziehung haben, dann Kinder haben und so weiter. Und wenn das findet nun mal oft in den gleichen Altersbereichen statt. Und dann denke ich, ist es da ganz normal, dass man sich auch daran dann orientiert. Wie da, wenn der Seppi da so ganz jung ist und so. Scheiß drauf, da geht es ja um ganz, ganz andere Fragen. Da geht es ja darum, sich auszuleben. Da geht es darum, wo fühle ich mich von angezogen? Was will ich mal ausprobieren? Wie ist es denn, mit einem jüngeren Mann zusammen zu sein, mit einer älteren Frau und so weiter? Da geht es ja um ganz, ganz andere Grundfragen. Aber sobald es, glaube ich, um die Schnittmenge einer gemeinsamen Zukunft geht, dann wird es darauf hinauslaufen, dass man sich da ganz pragmatisch auch in der Partnerwahl gibt. Ne? Und würde ich jetzt nicht sagen, dass da eine gesellschaftliche Erwartungshaltung ist. Auch an den Hobbys, das entscheidet ja jeder selbst. Ne? Ob man da jetzt gemeinsame Hobbys haben will oder nicht, oder ob sich das, ich würde sogar sagen, habe ich mit meiner Frau gemeinsame Hobbys. Also seitdem wir das Kind haben und sie stillt, würde ich sagen, fällt das Weintrinken-Hobby aus. Sie ist eigentlich in komplett anderen Lebensbereichen unterwegs. Sie macht Kunst, sie interessiert sich für Kunst, sie ist total gestalterisch, sie interessiert sich für komplett andere Dinge, als ich es tue eigentlich. Also wir haben keine gemeinsamen Hobbys, außer die Art und Weise, wie wir die Welt ergründen. Aber welche Lebensbereiche das sind, welche, das ist hoch unterschiedlich, ne? Ja, hochinteressant. Finde ich, ist eine richtig geiler Input. Also Seppi, ich würde wirklich sagen, das ist ganz fantastisch. Ja. Sehr cool. Jetzt haben wir aber schon eine Stunde voll und ich entlasse euch jetzt in den Sonntag. Ab sofort ist noch freie Gestaltung. Ne? Zieht euch die Folgen auf Patreon rein, die ich da in der letzten Zeit gemacht habe. Der Daniel war zu Gast, Zwillingsvater. Fast 2 Stunden unterhalten wir uns. Also zieht euch da die Sachen rein, supportet den Podcast bei Patreon. Schreibt mir Feedback zu allem, was ich mache, was ich hier mache und Fragen, Anregungen, Gastvorschläge immer an benspricht@gmail.com. Genießt den Sonntag, bleibt geil, ciao. Every day is a mountain. I don't care what they say, 'cause I'm already lost in the way that you smile. I don't know what I do. You're killing me, you're killing me, you're killing me slowly. You're killing me slowly. Can I love you if my life is already so damn blessed? And there is no one to blame. I don't care what you did, what you said when you called me. My heart is weak and I return. I don't know what I do. You're killing me, you're killing me, you're killing me slowly.